Einen schönen guten Abend bei Radio Enlighten Next. Mein Name ist Tom Steininger und ich freue mich sehr, dass wir heute in unserer Interviewreihe von Radio Enlighten Next zwei Studiogäste haben, die zwei gute Freunde von mir sind, die gemeinsam mit Enlighten Next die Herbstakademie jetzt schon im vierten Jahr machen, die Herbstakademie im fünften Jahr machen, sagt mir die Sonja Student gerade. Damit habe ich auch schon den ersten Namen unseres Studiengastes genannt, Sonja Student. Von Integralen Forum und von der Integralen Akademie. Sonja, herzlich willkommen hier bei Radio Enlighten Next.
Ja, hallo Tom, schön hier zu sein.
Zu meiner Rechten sitzt Jens Heisterkamp von der Zeitschrift Info 3, der anthroposophischen Zeitschrift, die, glaube ich, die größte anthroposophische Zeitschrift der Welt ist. Jens, ich freue mich sehr, dich hier im Studio zu haben.
Ja, schönen guten Abend allen Hörerinnen und Hörern.
Der Grund, warum wir uns heute hier zu diesem Gespräch im Studio gesetzt haben, ist, wir haben unsere nächste Herbstakademie in einigen Tagen, am 15. bis 17. Oktober. Und wir dachten einfach, heute darüber zu sprechen, wie wir zu dem Thema dieser Herbstakademie kamen, was wirklich ein Thema ist, das uns sehr bewegt, die Kraft der Seele, die Entwicklung der Seele zwischen persönlichen und universellen Selbst. Das ist ein Thema, das wir zu dritt und in verschiedenen Zusammenhängen in den letzten Monaten intensiv diskutiert haben und dass wir denken, dass es wirklich eine Möglichkeit ist, Spiritualität auf eine ganz spezielle Art und Weise neu sich anzuschauen. Und der Grund, warum wir dieses Thema gewählt haben, den möchten wir heute mit Ihnen kurz besprechen und kurz einfach unsere Motive und unsere Überlegungen mit Ihnen gemeinsam hier teilen. Und ich würde gern einfach zum Beginn das Wort an Jens, dich erteilen und einfach so mal fragen, was war denn dein Motiv für unsere spirituelle Herbstakademie dieses Jahr, dieses Thema zu wählen? Die Idee ging ja ursprünglich von dir aus.
Ja, ich glaube, der tiefere Grund ist, dass das Thema, was wir in diesem Jahr machen werden, schon immer unsere Zusammenarbeit durchzogen hat, auf eine mehr oder weniger ausgesprochene Weise. Und zwar diese Fragestellung, die Entwicklung zwischen persönlichem und universellem Selbst. Das ist etwas, wo ich das Gespür habe, dass wir drei und die verschiedenen Kreise, die verschiedenen Strömungen, die wir repräsentieren, zu dieser Themenstellung ganz viel Gemeinsames, aber auch Unterschiedliches zu sagen haben. Und das mal gemeinsam zu bewegen, finde ich, also schon, das ist schon lange dran eigentlich. Und das hat schon viele Diskussionen, viele Überlegungen, die wir geteilt haben, mit begleitet, diese Fragestellung. Wir haben sie aber noch nie explizit, noch nie ausdrücklich zum Thema gemacht. Und vielleicht, um jetzt nur zwei Sachen noch zu sagen, was das konkret bedeutet. Ich glaube, dass die Frage, welche Bedeutung das persönliche Selbst in der Entwicklung zum universellen Selbst hin hat und auch behält, von uns dreien wahrscheinlich mit einer etwas anderen Gewichtung gesehen wird. Könnt ihr beide ja gleich auch noch was zu sagen, aber auf jeden Fall von der Anthroposophie her, aus der ich komme und der ich verwurzelt bin, spielt eben dieses Persönliche eine sehr starke Rolle, die Auseinandersetzung damit. Und ich denke, im Sinne der Anthroposophie bleibt auch von diesem Persönlichen etwas ganz Eminentes erhalten, auch im Zugehen auf das Universelle, auf das Absolute. Und die Art, wie wir das wahrscheinlich alle drei etwas anders sehen werden. Ich glaube, da kann sich ganz viel aneinander konturieren, da können wir viel voneinander lernen und einfach ganz spannende Gespräche führen. Darauf freue ich mich.
Der Begriff Seele ist es ja auch einfach sehr auffallend. Wir können ja durchaus sagen, dass wir in den letzten Jahrzehnten so etwas wie eine Renaissance der Spiritualität im Westen, in Europa, in Amerika sehen. Erleuchtung ist ein Thema, Geist ist ein Thema, es gibt verschiedenste Themen, aber Seele hat noch immer irgendetwas Antiquiertes im Klang. Und warum ist das, dass wir eigentlich unter Seele eine Spiritualität verstehen oder das zumindest nach meiner Ordnung, vielleicht empfindet ihr das ja auch anders, aber wenn man Seele so einfach an sich heranlässt, dann eher mal an alte Formen von Spiritualität denkst und nicht das, was sich in den letzten Jahrzehnten an neuer Spiritualität entwickelt hat. Die Frage würde ich gerne mal an dich, Sonja, stellen. Ja. Und das vielleicht auch damit verknüpfen, was dein Motiv ist, in dieses Thema mit einzusteigen.
Also was das Motiv ist, da kann ich mich Jens sehr anschließen. Wir haben ja in den letzten Jahren sehr viel untersucht, was haben wir gemeinsam, dass wir sagen, es geht darum, menschliche Potenziale, also das, was wir im Wesen sind, zu erforschen auf dem Weg der Spiritualität und das in der Manifestation, also in unserem realen Leben auszudrücken. Da haben wir viel untersucht und haben viel Gemeinsames festgestellt. Und wir hatten immer, wie Jens sagt, so ein bisschen Differenzen, welche Rolle spielt Individualität im Verhältnis zum Absoluten. Also verschwindet das oder wie ist das Verhältnis vom getrennten Selbst, also was aus der Angst, der Enge heraus handelt, zu einem, sagen wir mal, zu einer erleuchteten Individualität. Und der Weg ist ja eher so, dass man vom getrennten Selbst in ein erweitertes, viel größeres Selbst, in die Unendlichkeit und, ich sag mal, zurückkommt zu dem realen Leben, was wir haben und versucht, vom Absoluten, also aus der Dimension des Absoluten, das zu verkörpern und im realen Leben auszudrücken. Und das in der je individuellen Form. Und da haben wir, glaube ich, vielleicht unterschiedliche Betonungen, das werden wir noch rausfinden, wer vielleicht mehr Wert auf das Absolute und mehr auf den individuellen Ausdruck des Absoluten liegt. Aber ich glaube, worin wir uns einig sind, ist, dass man beides braucht. Dass es nicht darum geht, sozusagen, wie vielleicht, um jetzt auf frühere Formen der Spiritualität zu kommen, sag mal, dem realen Leben hier auf der Erde zu entkommen und sich in irgendwelche Gebiete zu verflüchtigen, die mit dem Leben hier nichts zu tun haben, sondern eine non-duale Spiritualität zu leben, die sowohl die Transzendenz anerkennt, als auch die Immanenz des Geistes. Und zwar in einer Form, die sich entwickelt, die nicht sozusagen stagniert und immer gleich ist. Also das würde ich mal so als das Themenfeld und das bezeichnen. Und weshalb Seele, glaube ich, einen schlechten Ruf hat, ist, dass viele spirituellen Traditionen, also auch die mystischen, aber auch frühere Formen, verbunden waren mit Dogma. Also dass man sozusagen irgendwas gesetzt hat und man das verbindet mit einer, sag ich mal, altmodischen Spiritualität, die nicht aufgeklärt ist. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, in unserem heutigen Verständnis zu unterscheiden zwischen aufgeklärter Spiritualität und einer, die sozusagen die, ich sag mal, die Bibel, den Koran oder was auch immer wörtlich nimmt und das als Dogma setzt und überhaupt nicht in Frage stellen kann. Deswegen halt überhaupt Spiritualität und in dem oder Religion oft einen schlechten Ruf. Deswegen sagen ja auch viele Menschen, ich bin zwar spirituell, aber auf keinen Fall religiös. So, und das, glaube ich, das wird oft mit dem Begriff Seele verbunden, sodass man gar nicht mehr guckt, auf was weist das denn eigentlich hin? Was ist zeitlos? Was ist eine Dimension unseres Seins? Und was ist eingepackt in eine Spiritualität, die aus einer anderen Zeit kommt, die aus einer dogmatischen, konformistischen Zeit, die wir mit der Aufklärung aus guten Gründen auch heute noch hinter uns gelassen haben. Also das ist, glaube ich, das, weshalb, wenn man mit Menschen über Seele spricht, wenn man nicht gerade die Psyche damit meint, also ein Seelendoktor, das ist okay, aber sobald es auf was Absolutes hinweist, auf was in Richtung Gottheit, Urgrund des Seins oder wie immer das nennt geht, da stößt man sofort auf Ablehnung, weil das verbunden wird mit der nicht weit entwickelten Form der Spiritualität, die eigentlich in der Vormoderne steckt geblieben ist. Also das ist, glaube ich, das, weshalb das so einen schlechten Ruf hat.
Ich glaube, da ist aber noch eine andere Dimension, weil jetzt in der Öffentlichkeit spielt ja Spiritualität ohnehin nicht so eine große Rolle. Und da ist Seele auch deshalb antiquiert wirkend, weil durch den Siegeszug der Naturwissenschaften und auch der naturwissenschaftlichen Psychologie eigentlich der Begriff Seele vollkommen eliminiert worden ist. Das ist auch noch ein wichtiger Faktor, glaube ich. Also auch die Psychologie, die zwar von der Psyche redet, hat ja eigentlich keinen Begriff von Seele mehr. Also in der gängigen Wissenschaft ist ja heute Seele aufgelöst eigentlich in irgendwelche biochemischen Vorgänge oder neurologisch erklärbaren Dinge. Mhm. So etwas wie Seele gibt's ja da schon lange nicht mehr. Eigentlich schon, man kann sagen, eigentlich schon seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert gibt's keinen Begriff, keinen wirklich gesättigten oder substanziellen Begriff von Seele mehr. Und ganz im Sinne dieses Aufklärungsprinzips, was du da angesprochen hast, finde ich es heute auch wichtig, sich dessen bewusst zu sein, mit welchen Gründen man von diesem alten Seelenbegriff Abschied genommen hat. Es käme meiner Ansicht nach darauf an, überhaupt erst auch wieder einen philosophisch geklärten Begriff von Seele zu finden, also zu gucken, welche Phänomene sind denn überhaupt für diesen Begriff angemessen, die auch zum Beispiel gar nicht von neurologischen Erklärungen erfasst werden können. Und zwar wäre das wohl deshalb so wichtig, finde ich, damit man jetzt auch nicht über die Hintertür der Spiritualität wieder zu einem, ja, so ein bisschen, vielleicht schwärmerischen Begriff von Seele, dass man den nicht durch die Hintertür wieder einführt. Hm. Also da wäre nach meiner Ansicht eigentlich so ein ganz klarer, gedanklich, philosophischer und auch psychologischer Zwischenschritt nötig.
Was uns an dem Thema Seele, glaube ich, alle drei interessiert und was uns auch dazu geführt hat, dieses Thema zu wählen, hat auch mit der Geschichte der Herbstakademie und unserer Zusammenarbeit als Ganzes zu tun. Das ist nämlich auch dieses Spannungsfeld zwischen östlicher und westlicher Spiritualität, die unterschiedliche Gewichtungen hat. Östliche Spiritualität hat diesen wirklichen Schwerpunkt mit dem Absoluten, mit der Erleuchtung. Und es ist hauptsächlich östliche Spiritualität, die in den letzten Jahrzehnten das neue spirituelle Interesse angetrieben hat, auch bei uns im Westen. Während westliche Spiritualität, vor allem traditionelle westliche Spiritualität, mehr mit den Individuen und mit der Entwicklung von Seelenqualitäten und Seele selbst zu tun hatte. Und was uns, glaube ich, verbindet und was wir gemeinsam spannend finden, und wir haben es auch in unserem Untertitel, glaube ich, von dieser Herbstakademie so formuliert, wo wir sprechen, die Entwicklung der Seele zwischen persönlichen und universellen Selbst. Das ist genau dieses Spannungsverhältnis zwischen dem Einzelnen, also genau das, was wir vor allem im Westen entwickelt haben, nämlich die Individualität, eine erwachsene, aufgeklärte Individualität, eine Ich-Stärke, die eine Errungenschaft der Aufklärung, eine Errungenschaft der westlichen Kultur ist, mit dem, was vor allem in der Postmoderne wieder entdeckt worden ist, einer tiefen Gegründetheit in einer absoluten spirituellen Dimension. Diese zwei Elemente, beide zu halten und dieses Spannungsverhältnis zwischen beiden zu halten. Das heißt, ich bin ein aufgeklärtes postmodernes Individuum. Wir wollen nicht in ein mythisches, altes, verschwommenes, vorindividuelles Sein zurück. Aber gleichzeitig die Getrenntheit der modernen, westlichen, materialistisch orientierten Individualität ist offensichtlich in eine Form von Sackgasse gegangen, die aufgebrochen wird. So verstehe ich zumindest die neuen spirituellen Entwicklungen, die konfrontiert wird mit der Tiefe östlicher Spiritualität. Und wie diese zwei Pole zusammengehören, das ist die spannende Frage. Und da hat, wie auch immer, Seele was damit zu tun. Weil Seele in diesem Zwischenbereich zwischen Individualität und spiritueller Tiefe angesiedelt ist, oder zumindest das, was uns an dem Thema interessiert, genau dieser Zwischenbereich ist, wie können die zwei Ebenen integriert werden, um einen Begriff zu nehmen, der gerade auch in der integralen Spiritualität ein sehr zentraler ist. Und ich glaube, das wird ein Thema unserer Diskussion, unserer Gespräche auf der Herbstakademie werden. Hm.
Ja, vielleicht kann man diese Spanne, die du angesprochen hast, auch so ein bisschen ausdrücken durch einen Weg den klassischen Weg der Erleuchtung ist der Weg des Aufwachens. Dass ich erkenne, sozusagen in der letzten Wirklichkeit gibt es nur eins. Also ich bin nicht getrennt, die Aufhebung der Getrenntheit. Was man so als gerade auch Ken Wilber in der integralen Spiritualität in dem Buch als Weg des Aufwachens oder Weg der klassischen Erleuchtung bezeichnet hat. Und auf der anderen Seite der Weg der Höherentwicklung, des Ausdrucks des Ein, inner Manifestation, also den Weg der Strukturentwicklung, dass ich sozusagen ein reifes menschliches Individuum bin, was viele Perspektiven einnehmen kann und zu immer größerer Fürsorge und Liebe in der Lage ist. Also ein ständiger Weg der Evolution, wie er sozusagen von der klassischen Entwicklungspsychologie, aber auch durch Denker wie Aurobindo oder moderne Entwicklungsforscher, die auch solche höheren Strukturen der Entwicklung untersuchen, wie Susan Cook-Reuter oder Jane Lovinger zum Beispiel, ausgedrückt werden, den man als Weg des Aufwachsens oder Erwachsenwerdens bezeichnen kann. Also Aufwachen als Weg der Aufhebung der Getrenntheit, als Einheit, als Ruhen im Absoluten und der Weg des Aufwachsens, sozusagen der Einnahme fürsorglichen, liebenden, Einnahme von vielen Perspektiven, sodass ich aus der Einheit alle lebenden und fühlenden Wesen umarmen kann. Also diese beiden Sachen, wenn die zusammenkommen, dann hat man, glaube ich, das, was man als Seelendimension, als Höherentwicklung, als auch als Weg zur Einheit, zum Einheitsbewusstsein, wenn das zusammenkommt, so ausdrücken kann. Also Aufwachen und Aufwachsen oder Erleuchtung und Aufklärung zusammenzubringen. Und da kommt das Beste eigentlich aus der östlichen Tradition mit dem Besten aus der westlichen Tradition zusammen. Und dann können wir Individualität verkörpern jenseits der Getrenntheit. Da geht es, glaube ich, drum. Und dazu ist wichtig, seine Potenziale zu kennen. Wie kann ich mit dem, was ich an Fähigkeiten oder andere würden sagen, an Lebensaufgaben, mit all meinen Talenten, was kann ich beitragen, dass die Welt schöner, besser, gerechter wird? Und wie verkörper ich das selbst und bringe das ein, um ein Stück Kultur zu schaffen? Also nicht nur für mich selbst, sondern für die Entwicklung der Gemeinschaft.
Jens, darf ich dich fragen? Weil du bist ja Vertreter einer explizit auch westlichen Spiritualität, was eigentlich momentan eher die Ausnahme ist. Willst du diesen Überlegungen zustimmen oder hat das von deiner Seite her eine leicht andere Färbung?
Ich konnte mich ganz viel in dem wiederfinden, was Sonja gerade beschrieben hat, und zwar ganz besonders in dem, was unter diesem schönen Begriff des Aufwachsens da beschrieben wurde. Und diese Geste, dass man mit dem sozusagen im Bewusstsein des einen sich aber wieder der Welt auch zuwendet in einer mehr achtsamen Form. Das ist ja gerade etwas, was in der Anthroposophie, aus der ich nun komme, sehr lange schon vorgeübt wird und wo sehr viel eigentlich aus dieser Haltung heraus auch genau in die Welt gesetzt worden ist, dass man nämlich aus diesem erwachsen werden mit anderen, was man nur mit anderen zusammen auch werden kann, wirklich auch eine andere Form von Kultur schafft, dass man das versucht zu verwirklichen in der Erziehung, in einem anderen Schulwesen zum Beispiel, in anderen wirtschaftlichen Formen, in einem anderen Umgehen mit Gesundheit und Krankheit, um mal die wichtigsten Beispiele vielleicht zu nennen. Also diese kulturentwickelnden Haltungen, die kann man ja eigentlich nur aus einer reifen Individualität heraus durchführen. Also das kann man nicht tun, indem man sich zurückzieht oder im einen bleiben möchte, sondern das ist eine Geste, wo man da wieder zurückkommt oder wirklich sich hier auf die Erde stellt und mit diesem Bewusstsein hier etwas verändern möchte.
Lass mich da doch nochmal nachfragen. Du hast ein sehr schönes Wort hier verwendet, sich der Welt zuwenden. Und ich glaube, dass es auch ein Begriff ist, der uns drei hier sehr verbindet. Was aber hier nachfragenswert ist, weil sich der Welt zuwenden, ist ein ganz genuin westlicher Zugang. Die ganze westliche Kultur ist eine Kultur des sich der Welt zuwendens. Ich nehme mal an, du meinst insofern aber etwas Besonderes, als dieses sich der Welt zuwenden aus etwas der Welt sich wieder zuwenden ist. Und ich möchte nachfragen, was ist dieses Etwas?
Dafür gibt es im integralen Kontext, wird da oft diese schöne Bezeichnung für verwendet, nicht von dieser Welt sein, aber auf dieser Welt sein und in dieser Welt sein. Und das, ich glaube, das ist es. Diese, diese, dieser Zustand, dass man sich in dieser Welt verhält, ganz verantwortlich, aber auch mit dem Bewusstsein, doch nicht ganz von dieser Welt nur zu sein.
Da muss ich aber trotzdem noch mal nachfragen, wenn nicht von dieser Welt, wovon?
Also vielleicht kommt eins, ich ahne, wonach du fragst. Also was vielleicht hinzukommt, ist doch, dass nach meiner Überzeugung das, was mit dem Individuum passiert, wenn wir uns in dieser Form der Welt zuwenden, etwas ist, was auch im ganzen evolutiven Geschehen der Welt noch eine besondere Bedeutung hat. Also dass eigentlich dadurch nur durch diese Art des sich in die Welt Stellens eine geistige Substanz durch Menschen geschaffen werden kann, die es eigentlich so vorher noch nicht gibt. Mhm. Weil sie eben gerade die Auseinandersetzung mit dem Hier und Jetzt und mit dem auch den Fall in das Individuellwerden, also das Fall im Sinne jetzt dieses alten biblischen Sündenfalls auch, aus dem Universellen, aus dem Getragensein herausfallen, das wirklich bejaht und daraus etwas Neues machen will, was es so vorher noch gar nicht gegeben hat. Geht das so etwa in die
absolut,
Richtung?
Absolut. Mhm. Ich würde die Frage auch gerne weiterleiten und einfach...
Ich sage noch, vielleicht darf ich ausnahmsweise ins Wort fallen. Ich würde mal vermuten, dass vielleicht sogar in dieser Betonung, dass durch das Individuum in der Welt etwas grundsätzlich Neues auch entstehen kann, was es so auch in dem einen noch nicht gegeben hat, dass da vielleicht auch ein Unterschied so unter uns dreien liegt in der Gewichtung. Also, weil das in der Anthroposophie doch sehr stark gesucht wird und versucht zu leben wird.
Ja. Hm. So, würdest du mit deinem sehr starken Wilber-Hintergrund die Frage auch so beantworten wie Jens, oder hättest du hier einen anderen Schwerpunkt?
Ich würde vielleicht andere Worte benutzen, aber ich sehe das auch so, dass ich sag mal so, wenn man vom einen... Ich mache das jetzt mal als Gedanke, wenn ich von dem einen her denke und der einzige Sinn wäre, zurückzukehren dahin, wo ich schon war, glaube ich nicht, dass das so ein erfüllendes Spiel ist, sondern ich glaube einfach, dass es darum geht, zu erkennen, wer ich bin und zu wissen, warum ich hier bin. Und das in die Welt zu bringen, also selbst zu schöpfen, schöpferisch tätig zu sein und Welt zu gestalten. Das heißt für mich... man mal seine göttliche Herkunft, wie auch immer das nennt, oder das Herkommen aus dem einen zu verwirklichen, nämlich schöpfend, liebevoll tätig zu sein in der Welt. Und sagen wir mal, wie auch immer man das beschreibt, ob man sagt, das ist das Wissen, wer wir sind, die Verkörperung, ist es zugleich das tiefste Menschsein. Weil wir als Menschen können Welt gestalten, weil wir sozusagen... wenn wir unsere Quelle, also wir können das natürlich aus der Angst für unsere eigenen Zwecke oder so, aus Motiven, die auch völlig okay sind, aber wir können es auch aus dem Bewusstsein, aus der Fülle zu handeln, etwas Neues zu schaffen, also nicht aus der Angst, aus der Enge, sondern aus dem Gestaltungsprinzip selbst, also so wie zum Beispiel viele Entwicklungspsychologen, so wie Maslow zum Beispiel sagen, ab einer bestimmten Ebene der Entwicklung handelt man nicht aus dem Mangel, aus dem Kampf ums Überleben oder aus der Angst, aus der Enge, sondern aus der Fülle. Sozusagen, wenn ich weiß, dass ich das bin, wenn ich die Freiheit erfahren habe, Freiheit von allem, kann ich zugleich frei in der Welt sein und voll und erfüllt in der Welt tätig sein. Und da ergänzt sich das, glaube ich, gut, dass man sich nicht entscheiden muss, lebe ich im Absoluten oder bin ich Mensch, sondern ich kann aus dem Absoluten ganz erst dann wirklich ganz frei und zutiefst Mensch sein und gleichzeitig das verkörpern. Da gibt es für mich kein Entweder-Oder, sondern sozusagen, das ist quasi dasselbe. Also das ist was du beschrieben hast, das kommt ja aus der christlichen Tradition, nicht von der Welt sein, aber in der Welt sein. Nur, dass wir heute wissen, wie sind wir in der Welt, in einer Welt, was man vor 2000 Jahren noch nicht wusste, die sich ständig entwickelt, in denen ein schöpferisches Prinzip tätig ist, dass wir selbst werden können. Also das war ja damals nicht zugänglich. Ja.
Ich würde es ähnlich sehen, weil eine Art und Weise, das auf den Punkt zu bringen, ist, jede tiefe spirituelle Erfahrung hat meines Erachtens im Grunde etwas mit dieser Nicht-Getrenntheitserfahrung zu tun, dass es da nichts anderes gibt, nur das eine. Ob das jetzt eine Meditationserfahrung ist oder ob das ein Gebet ist, mit der Einheit mit Gott. Da ist etwas von Nicht-Getrenntheit, was der Kern von Spiritualität ist. Und gleichzeitig, wenn ich hier sitze, sitze ich hier, ich auf diesem Stuhl, du auf ihrem Stuhl, du auf jenem Stuhl. Und ich muss mit dieser Tatsache zurechtfinden, dass beides der Fall ist. Und dass beides gleichzeitig wahr ist. Und ich würde mal sagen, das ist wahrscheinlich auch das, was mit Non-Dualität gemeint ist, dass das eine dem anderen, was ein offensichtlicher Widerspruch ist, nicht widerspricht. Und als Individuum, also als Einzelner, der eine Biografie hat, eine Geschichte hat, ein Karma hat, wie auch immer, aus der Realisation des Ganzen heraus, aber als Einzelner im Leben tätig zu sein, das hat für mich sehr viel mit Seele zu tun, wo beide Dimensionen eine dynamische Einheit sind, wo beide Dimensionen in mir als Individuum gehalten werden können. Und dieses schillernde Spannungsverhältnis zwischen ich bin dieses Individuum und es gibt keinen, niemand anderen, und das nicht nur als intellektuelle Erkenntnis, sondern als etwas, was auch existenziell wirklich landet und was dann auch einfach tiefe menschliche Konsequenzen hat, wenn man sich dem stellt, diese Spannung zu halten, ist das, was ich Seelenstärke nennen würde. Und ich weiß, dass wir in der Begrifflichkeit hier die Begriffe verschiedener Lagen sind. Wir sind in der Diskussion der Vorbereitung zu der Herbstkonferenz auch draufgekommen, dass es mit den Begriffen gar nicht so einfach ist, wie wir ursprünglich gedacht haben, weil hier einfach von unseren verschiedenen Traditionen auch verschiedene Denktraditionen zusammenkommen, wo, mal salopp gesagt, die Begrifflichkeiten nicht immer deckungsgleich sind. Aber wir sind dann interessanterweise auch draufgekommen, dass unser Interesse sich mehr deckt, als sich unsere Begriffe decken.
Das ist ja gut.
Und das ist dann absolut gut. Und ich glaube auch, dass gerade weil wir immer wieder den Punkt haben, das ist auch der Punkt der Herbstakademie, Spiritualität des 21. Jahrhunderts, also Spiritualität eben in einem Zeitalter nach der Moderne und nach der Postmoderne, dass dieses Spannungsverhältnis eine Aufgabe ist für uns alle, die ein echtes, authentisches, spirituelles Interesse haben. Wenn jemand von euch dazu noch was weiter sagen möchte.
Also ich glaube, dass das für viele, also für mich selber auch, für viele Menschen auch, die ich kenne, die ein spirituelles Interesse haben, sehr befreiend ist zu sagen, man muss nicht, um spirituell sein, muss man nicht ein unaufgeklärter Mensch sein. Das ist auch schon mal, da kann man doch schon mal tief durchatmen. Dass man die Spiritualität nicht in einer Form nehmen muss, die den Geist, den heutigen Geist mit dem Wissen von heute beleidigt. Also, dass man nicht dogmatisch werden muss, man ist sonst ein aufgeklärter Mensch, aber im Feld der Spiritualität fährt man sozusagen hinter die Aufklärung zurück. Also, das war für mich sozusagen sehr befreiend, wie kann ich das miteinander verbinden, weil ich habe das sozusagen jetzt in meiner eigenen Entwicklung, wenn ich mal gucke, auf dem Weg sozusagen zum Jugendlichen werden, wenn man anfängt selber zu denken und macht sich sein Bild von der Welt, hinterfragt Sachen, dann nimmt man halt die Geschichten nicht mehr wörtlich, also wie bibeltreue Menschen, dass man sagt, Moses teilte das Rote Meer und dieses und jenes, sondern da muss einfach was her, eine Interpretation, die unserer Zeit entspricht. Und das ist sehr befreiend, weil dann Menschen das nicht abspalten müssen, also weil man Spiritualität nicht in der Form von entweder einer veralteten Spiritualität oder in so einer Mischmasch Spiritualität dann so nehmen kann, wo auch ein kluger Geist beleidigt wird, sag ich mal so. Und wenn man eine Form hat, wo man das als innere Wissenschaft begreifen kann. Also ich habe gerade so ein Buch gelesen, das hat mich total begeistert von diesem Gehirnforscher, von dem Wolf Singer und dem Mathieu Ricard, wo Ricard sehr stark auf Meditation als innere Wissenschaft, auf Introspektion geht. Und der Wolf Singer das dann von der äußeren Seite, also wie sind die Entsprechungen im Hirn betrachtet. Und wo man sieht, das ergänzt sich. Also man kann ein wissenschaftlicher Mensch sein und kann Spiritualität, die Erforschung der eigenen inneren Tiefen mit so einer Art an forschendem Anfängergeist betreiben. Das ist total befreiend für Menschen, die sozusagen Welt verstehen, Welt gestalten wollen und nicht hinter sich selbst zurückfallen.
Und er hat eine ähnliche Geste, also das heißt ja so Errungenschaften, die einfach im Laufe der Bewusstseinsentwicklung auch entstanden sind, jetzt nicht einfach über Bord zu werfen, sondern die auch noch zu integrieren. Ich glaube, das gilt auf einer grundlegenden Ebene für mich auch für den Begriff von Seele und Individuum oder Individualität, weil da haben wir ja, du hattest vorhin mal, Tom, auch nach diesem Ost-West-Verhältnis gefragt, ne? Und da ist es ja so, dass doch ein Großteil der heute populären Spiritualität oder vieles davon doch eine sehr östliche Tingierung hat, auch eine traditionell östliche Tingierung hat, wo man sehr stark auf das eine geschaut hat und wo doch viele sehr schnell mit dem Faktor des Individuums und von Seele dann auch fertig waren. Und ich denke auch, das funktioniert so gar nicht schnell, also oder nicht in dieser Schnelle, weil man mit diesem Seelischen ja auch etwas zu integrieren hat. Und da finde ich es jetzt ganz spannend, dass zum Beispiel im Umfeld der integralen Philosophie dieser Begriff des Unique Self aufgekommen ist. Und meine Prophezeiung wäre mal, dass da in den nächsten Jahren noch sehr viel wiederentdeckt wird, was eigentlich hier in einer anderen Form, in der abendländischen Philosophie und Spiritualität schon da ist, was man immer da schon gesehen hat, was aber hier immer eher so in der Gefahr stand, vielleicht auch in diesem konventionellen Individualismus, dieses Existenzialistische, dieses großartig Finden des Ich Bin, das hat ja auch eine totale Schattenseite. Und das ist hier vielleicht auch mit einem gewissen Recht erstmal ein bisschen vernachlässigt worden. Aber dass das in einer neuen Form und in der neuen Originalität wieder zusammenkommen könnte und neu entdeckt werden könnte, das könnte ich mir gut vorstellen in den nächsten Jahren.
Damit würde ich das Gespräch auch gerne aufmachen wollen und die Technik bitten, dass wir das auf den Frage- und Antwortmodus umstellen. Und wie immer können Sie sich per Telefon bei uns bei diesem Gespräch beteiligen. Die Telefonnummer, mit der Sie sich einwählen können, ist 001-219-509-8222. Nochmals 001-201-509-8222 und der Zugangscode 52-95-00, danach die Raute-Taste 52-95-00, die Raute-Taste. Gleichzeitig haben Sie auch die Möglichkeit, sich per E-Mail bei uns ins Gespräch mit reinzubringen. Die E-Mail-Adresse, die bei uns direkt hier im Studio ankommt, ist radio@enlightennext.org, radio@enlightennext.org, enlightennext wieder mit zwei N in der Mitte. Und die Technik sagt, wir sind soweit. Das heißt, wer immer hier sich in dieses Gespräch einbringen möchte, wir freuen uns über Ihren Beitrag. Dazu noch habe ich vergessen zu sagen, Frage-und-Antwort-Modus heißt, wenn Sie sich reinbringen wollen, müssen Sie Ihr Telefon damit aktivieren, indem Sie die Stern und die 6-Taste drücken, also Stern 6. Damit können Sie Ihr Telefon aktiv stellen, laut stellen und danach auch wieder leise stellen. Also Stern 6 ist die Einschaltung, Stern 6 ist dann wieder auch die Ausschaltung des Telefons. Bin ich mir nicht sicher, ob wir jetzt noch keinen Hörer in der Leitung haben oder ob wir noch ein technisches Problem hier haben. Vielleicht sollten wir mal auf den allgemeinen Modus umstellen, falls es hier an der Technik liegen sollte, dann werden wir das sehen. Ich höre nämlich ganz leise, dass Sie jemanden im Hintergrund sprechen, aber ich kann das nicht verstehen.
Hallo?
Ja, jetzt können wir es verstehen. Hallo, ja.
Ja, es ging ja jetzt oft um diesen Brückenschlag zwischen diesem universellen Allgemeinen und dem individuellen beziehungsweise diesem absoluten und dann sich der Welt zuwenden. Und was ich finde, ist auch ein Aspekt, den ich da halt auch also verbindend finde, ist dieses, dass beides Sinn macht, also in Erfahrung sowohl dieses absolute total Sinn macht und aber es halt auch diese Zuwendung zur Welt und diesen Drang, da in was Neues zu gehen, dass das halt auf einer Weise Sinn macht, die halt auch genauso eine Tiefe hat wie dieses Absolute. Und da ist halt auch das Individuum gefragt. Und da ist ja, also diese einzelne Person dann eben auch gefragt und auch dahingehend gefragt, sich zu entwickeln, zu wachsen.
Das Individuum ist gefragt zu wachsen. Sonja nickt sehr zustimmend.
Ja, das höre ich gerne. Das ist ja nochmal diese Kultur des Aufwachsens. Also wie können wir durch unsere Potenziale beitragen, dass wir uns selbst entwickeln und auch die Kultur entwickelt wird. Das habe ich vorhin schon gesagt. Und dafür ist natürlich gut, seine Potenziale zu kennen. Da sind wir Integralisten, ja, sage ich mal, so ein bisschen Spezialisten, wo wir sagen, es ist gut zu wissen, was sind eigentlich unsere tiefsten Potenziale des Menschseins überhaupt? Also auch zu erkennen, wer wir wirklich sind in Richtung Spiritualität. Aber was sind auch unsere Talente? Was sind unsere Selbstkompetenzen? Also zu wissen, wohin können wir uns entwickeln? Und da ist es einfach wichtig, diese Landkarten dienen ja dazu, nicht, dass man schlau ist und über Landkarten reden kann und da mit dem Finger drauf zeigt, sondern das ist ja eine Richtung, wie wir oder ein Wissen über unsere Potenziale und zu gucken, wo sind wir schon gut, wo haben wir Stärken, wie gehen wir mit unseren körperlichen Fähigkeiten, mit unseren geistigen Fähigkeiten, wie ist unser moralisches Bewusstsein, unsere emotionale Kompetenz, wo haben wir Schwächen, wo wir sozusagen anderen Leid zufügen, ohne dass wir das vielleicht bemerken. Und da zu gucken, was hat die Menschheit schon an Techniken, an Methoden hervorgebracht, wie wir uns da verbessern können. Also zu unserem eigenen Wohl und zum Wohl unserer Mitwelt und zum Wohl des Ganzen. Das ist, glaube ich, was eine sehr neue Erkenntnis ist, dass es nicht reicht zu wissen, ich bin das eine, fertig, reicht ja, alles ist das eine, also da ist Schluss mit der Entwicklung. Da kann ich dann ruhen und da ist sozusagen mein Entwicklungsauftrag abgeschlossen. Und von heute aus würden wir sagen, das ist 50% der Miete. Jetzt guck mal, wie du das in einer guten Weise zum Ausdruck bringst und ein nützlicher Mensch auf dieser Erde, auf diesem Planeten bist, der nicht sagt, ich bin erleuchtet und mich kehrt ein Dreck, wie es dem Rest der Menschheit geht, sondern wirklich sein Herz weit aufzumachen, sich zu entwickeln und einen Beitrag zu leisten, und zwar den nur ich oder nur du leisten kannst. Und das wirklich zu tun. Also für seine eigene Entwicklung, für die Mitwelt und für das Wohl des Ganzen. Das finde ich, das ist eigentlich so aus dem heutigen Wissen raus, ist das so selbstverständlich, also jetzt für uns, wenn man es erkannt hat, weshalb wir eigentlich da sind. Viele Menschen haben ja Sinnkrisen, die sagen, ich habe alles, aber irgendwie fehlt mir was. Und dann machen sie sich auf und stellen fest, da gibt es noch was dahinter. Der Horizont ist ein bisschen weiter. Und es gibt noch Potenziale, die klopfen sozusagen an die innere Tür. Und wenn ich da nicht höre, dann werde ich auch manchmal geschubst.
Ich habe ja die Vermutung, dass diese Fragestellung, die Fragestellung zwischen Aufwachen und Aufwachsen, um es mal so zu pointieren, eine der spannenden Diskussionen auf der Herbstakademie sein kann. Also wie ist das Verhältnis zwischen Erwachsenwerden und spirituellem Erwachen? Wie verhalten sich die zwei? Sind das zwei Dinge, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben? Sind das Dinge, die man getrennt kultivieren muss? Oder gibt es aus heutiger Sicht hier eine tiefe gemeinsame Entwicklung, wo Aufwachen zu einer Dimension von Freiheit und ein erwachsener Mensch sein, der verantwortlich sich der Welt zuwendet, ein Ganzes sein. Und wie schaut das aus? Ich glaube, diese Diskussion, das ist zumindest meine Hoffnung, wird ein spannender Teil der Diskussion sein, weil es eine der wichtigsten Diskussionen für eine aufgeklärte Spiritualität ist. Mhm. Was bedeutet es, erwachsen zu sein? Wirklich im ganz westlichsten Sinn des Wortes erwachsen, selbstverantwortlicher Mensch, aber das von einer tiefen Dimension durchdrungen, die weit über das hinausgeht, was unsere beschränkte Vorstellung von Individualität umfasst. Die wirklich in die Tiefen dessen eindringt, was in jeder Mystik Tiefe immer ausgemacht hat. Wie gehen diese zwei Dimensionen zusammen? Weil ich glaube, dass man heutzutage wahrscheinlich gar nicht mehr erwachsen wirklich sein kann, ohne auch eine Öffnung zu diesen Dimensionen. Und gleichzeitig, dass es wichtig ist, beide Augen offen zu halten und zu sehen, die Erkenntnis von tiefer spiritueller Freiheit oder die Erkenntnis von Nichtgetrenntheit hat überhaupt keine Bedeutung, wenn sie nicht in eine reife Persönlichkeit fällt.
Ja, vielleicht ist es ja wirklich so, dass diese beiden Entwicklungsrichtungen voneinander abhängig sind und sich auch gegenseitig verstärken. Also je tiefer ich sozusagen, je tiefer und gesünder ich in meiner individuellen Persönlichkeit mit meiner Seele leben kann, umso intensiver, umso tiefer, umso weiter kann ich auch in dieses Absolute eindringen. Und dann da auch wieder, wenn man so will, jetzt bildlich gesehen, genauer hinschauen. Also auch da mich tiefer verankern, je mehr ich eigentlich mitbringe, je mehr ich da hinein mitbringe. Also vielleicht hängt das wirklich so zusammen, beides.
Ich möchte mal nachfragen, ob wir eine weitere Frage aus dem Kreis unserer Zuhörer haben. Ich glaube, die Leitungen sind jetzt ganz offen, also Sie müssen jetzt keine Taste drücken. Wenn Sie eine Frage haben, sind wir sehr neugierig, von Ihnen zu hören.
Ja, hier ist Andrea, ich habe eine Frage, hallo.
Hallo.
Und zwar, wie ist es denn mit dem Zweck, weil Sonja, du hast ja gesagt, dass sich ja die Frage stellt, was ist meine Aufgabe? Und jetzt ist meine Frage, hängt ja dann auch wirklich von dem Bewusstseinslevel ab, in dem ich mich befinde, weil ich kann mich ja in einem ganz getrennten Bewusstsein befinden und habe da ganz einen anderen Zweck, den ich wahrnehme, wie wenn ich dann aus einem erleuchteten Bewusstsein addiere, wo wiederum ganz ein anderer Zweck im Leben auftaucht.
Eine gute Frage.
Das
direkt an die Sonne gerichtet
war. Ja, Andrea, eine ganz schöne Frage. Also ich glaube, dass ich das, was wir als Höchstes im Leben ansehen, dass sich das entwickelt mit unserer Persönlichkeits- oder Strukturentwicklung. Also ob wir zum Beispiel aus einem, sag mal, magisch-mythischen Bewusstsein raushandeln, dann haben wir andere Prioritäten, als wenn wir sozusagen aus einem rationalen Bewusstsein oder aus einem transrationalen Bewusstsein heraushandeln. Und je tiefer wir dringen, desto mehr kommen wir an die Schätze, die sozusagen ganz im Innern verborgen sind, wenn sie noch nicht klar sind. Und das verändert, glaube ich, wir kennen alle Beispiele von Menschen, die, wenn sie tief in sich reinschauen, plötzlich Kehrtwendungen im Leben machen und das entdecken, wofür sie eigentlich da sind. Also wie sie das erleuchtete Bewusstsein oder das Bewusstsein des einen, klingt vielleicht ein bisschen bescheidener, wie sie das ausdrücken in der Welt. Also dass sie wirklich mit dem, was sie können und machen, dazu beitragen, dass das Ganze sich weiterentwickeln kann. Also sich selbst und das Ganze weiterzuentwickeln, das glaube ich. Also deswegen spricht, damit kommen wir auch wieder zu der Praxis zurück. Also wenn wir all diese Fähigkeiten oder unsere Potenziale aktivieren, dadurch, dass wir das heute wissen, müssen wir ja nicht eins nach dem anderen machen, sondern das liegt heute alle vor. Das beste Wissen der Menschheit aus den Traditionen, sozusagen der spirituelle Weg zur Erleuchtung hin, also von der Illumination über das Eintauchen in den Urgrund des Seins, zurückkommen auf den Marktplatz mit leeren Händen und das zu verwirklichen als einzigartiges Selbst, das wissen wir ja heute. Und wir wissen auch, wie wir uns den Weg des Aufwachsens kultivieren können. Und deswegen ist es gut, nicht zu sagen, jetzt wache ich erstmal auf die nächsten 10 Jahre und dann tue ich was für meine andere Entwicklung. Wir haben ja auch vielleicht mal als Überleitung den Terry Patten da, der den Autor oder Mitautor mit Ken Wilber und anderen des Buches Integrale Lebenspraxis. Und der Terry weist immer stark darauf hin, wie wichtig das ist, all diese Dimensionen unseres Seins gleichzeitig zu entwickeln, dass sich das gegenseitig, wie Jens vorhin gesagt hat, auch verstärkt. Also wir können gucken, wir müssen was für unseren Geist tun, wir müssen einen guten Körper haben und dürfen nicht so wie schlappe Säcke durch die Gegend laufen. Wir müssen unseren Geist schulen, wir müssen eine spirituelle Praxis haben, all das gehört dazu. Ich wollte nur wissen, ob das ein bisschen beantwortet, Andrea. Also was, dass sich das verändert im Laufe unseres Lebens.
Das absolut, ja. Also was für mich schon ganz klar rauskommt, eben, dass nach Bewusstsein ganz was anderes dran ist. Und was ich auch so wahrnehmen kann, das ist auch die klarer, also in größere Tiefe ich komme, wenn ich also von einem bewussten, also von einem erleuchteten Bewusstsein aus agiere, war es bei mir auch so da. Das heißt ja dann, es ist ein Einheitsbewusstsein, das ich dann praktisch in der Welt verkörper. Und da war jetzt dann auch so mein Impuls, das ist interessant, weil das wahrscheinlich im Gegensatz zum getrennten, egozentrischen Bewusstsein hat, dieses erleuchtete Bewusstsein kommt aus der Einheit, und das, was ich dann in die Welt bringe, ist vermutlich etwas, was jeder, der dann vielleicht aus diesem erleuchteten Zustand kommt, auch auf die Welt bringt und wo alles dann so zusammen sich zu einem Körper im Außen zusammenfügen kann. Ich weiß nicht, ob das nachvollziehbar ist, was ich da gerade sage.
Doch, das ist sehr nachvollziehbar, und das ist auch ein Grund, warum ich deine Frage als eine sehr exzellente Frage empfunden habe, weil ich glaube, es gibt wirklich so, wie du es angedeutet hast, einen Zusammenhang zwischen Aufwachen und Erwachsenwerden, und diese Verantwortung, weil sich der Kontext verändert. Weil, so wie du das richtig meines Erachtens angesprochen hast, in einer Situation, wie wir momentan einfach dazu aufwachen, erst einmal, dass wir globale Bürger sind und vielleicht auch noch aufwachsen, dass wir Teil und Ausdruck eines einzigen kosmischen Prozesse sind, verändert sich die Frage, was heißt verantwortlich sein, vollkommen. Das heißt, wenn ich ein rein persönliches Verständnis vom in der Welt sein habe, wo sich nur was um meinen persönlichen Zirkel dreht, beantworte ich die Frage, was verantwortlich sein heißt, ganz anders. Also verantwortlich in einem, um es wilberianisch zu sagen, ethnozentrischen Kontext hat eine bestimmte Bedeutung. Verantwortlich sein in einem globalzentrischen Kontext, weltzentrischen, hat eine bestimmte Bedeutung. In einem kosmozentrischen hat es wieder eine andere Bedeutung. Das heißt, sich verantwortlich der Welt zuwenden, hat unheimlich damit zu tun, was ich unter Welt verstehe. Wenn es nur meine Familie ist, habe ich ein vollkommen anderes Verständnis von Verantwortung, als wenn ich eine tiefe, und das ist meines Erachtens eine tiefe, auch erleuchtetes Verständnis habe von der Einheit des kosmischen Werdens. Da verändert sich mein Bezug zur Verantwortung. Insofern sind diese zwei Dimensionen nicht trennbar, weil die Verantwortung, was es bedeutet, verantwortlich zu sein, damit wächst. Und das ist eine ganz wesentliche Dimension.
Darf ich noch eins hinzufügen? Ich finde auch, was Tom sagt, also wenn ich den Kosmos sozusagen in meinem Bewusstsein, in meinem Herzen halte, dann muss der Container, den ich verkörper, ziemlich groß sein. Dann kann das nicht so ein kleines, getrenntes Selbst sein. Dann ist das nur, sagen wir mal, so eine intellektuelle Floske, sondern ich muss wirklich mich sehr erweitern in die Unendlichkeit rein, dass ich all das in meinem Bewusstsein tragen kann, also wenn ich das verkörpern will. Deswegen sind auf einer bestimmten Ebene, sagen wir mal, wenn es um transrationale Entwicklung geht und man will weiterkommen, dann ist es einfach so ein Zustandsweg der Entwicklung in Richtung spirituelle Öffnung hin zum Absoluten einfach erforderlich, um das überhaupt tragen zu können. Glaube ich, in so was Großes kriegt man nicht in so eine kleine Schachtel rein, um es mal ein bisschen plastischer auszudrücken.
Was ich aber auch noch interessant finde dann, dass praktisch wenn ich wirklich dieses kosmische Bewusstsein trage, dass ich auch eine kosmische Obhut habe. Also dass wirklich diese Obhut für die Sache immer größer wird, je tiefer das Bewusstsein wird.
Ja. Ich möchte gerne eine Frage einbringen, die wir per E-Mail reinbekommen haben, von Gerd aus München. Und das ist eine Frage, die ich primär mal an Jens richten möchte, weil es ja auch mit dem Bereich zu tun hat, oder Jens einfach einen sehr starken Hintergrund hat. Die Frage von Gerd heißt: Kann nicht nur der Mensch oder die Seele erwachsen sein und gleichzeitig wachsen, denn ist es nicht so, dass damit der Mensch mehr vermag als Tiere und Götter, denn schon seit der Antike schauten die Götter wohl sehr eifersüchtig auf den Menschen.
Muss ich erst übersetzen für mich? Die Frage ist, ob der Mensch mehr vermag als die Götter oder die Tiere?
Das kann nicht nur der Mensch oder die Seele erwachsen sein und gleichzeitig wachsen. Also das Erwachsen sein und gleichzeitig erwachsen als Mensch etwas ist, was, wenn ich die Frage richtig verstehe, ich sage sie dir nochmal.
Ich muss gestehen, dass ich die Frage semantisch nicht verstehe. Kann nicht nur der Mensch oder Seele erwachsen sein und gleichzeitig... Ach so, die Frage ist vermutlich so gemeint, ob das nicht nur der Mensch kann. Ja. Ja?
Genau, zwischen Tier und Gott.
Okay, jetzt...
Gerd, wenn du am Telefon bist und die Frage noch ergänzen magst, holen wir dich auch gerne akustisch mit rein.
Und der Mensch... Oder? Ja, ich würde einfach sagen, ja, ist so. Das ist, also wenn ich die Frage richtig verstehe, lautet die Antwort ja.
Würde ich auch sagen.
Nur das kann nur der Mensch. Ja? Also der Mensch wächst nicht sozusagen allein von Natur wie das Tier.
Okay, vielleicht, wenn Gerd und kommt. Ja, Sonny, magst du noch?
Wenn er noch kommt, kann er das ja formulieren, aber ich verstehe das so, dass die Rolle des Menschen zwischen dem Absoluten und dem rein Materiellen, dass das eine ganz besondere Rolle ist. Man ist tief in der Welt verankert und gleichzeitig, wie wir vorhin gesagt haben, nicht und gleichzeitig frei von der Welt, nicht nur in der Welt. Und das ist doch ein unendlicher Reichtum, also in der, sag ich mal, in der Unendlichkeit zu ruhen und gleichzeitig ganz hier zu sein. Ganz
würde,
in der Welt gestalten zu sein.
Ja, ich würde die Anregung vielleicht durch die Frage aufnehmen, für etwas, was wir jetzt hier nicht ganz zu Ende besprechen können, aber vielleicht in die Herbstakademie mitnehmen, weil das ja auch ein bisschen auf die Sonderrolle des Menschen hier eingeht, diese Frage oder abhebt. Und da würde ich schon fragen, ist es vielleicht so, dass tatsächlich der Mensch als individueller Mensch dem einen gegenüber auch nochmal etwas anderes bedeutet, als nur eine besondere Varianz des einen zu sein. Denn eine besondere Varianz des einen sind zum Beispiel auch die Tiere oder auch die Pflanzen. Das sind auch Varianten, das sind Gestalten, Ausformungen des einen. Und die Frage wäre, ist die Art, wie der Mensch als Individuum ist, etwas anderes, als wie auch Tiere Individuen sind in der Welt? Hat das auch evolutionär eine andere Bedeutung? Also das wäre etwas, wo ich mich auch gerne mit noch ein bisschen für die Herbstakademie beschäftigen würde.
Versuchung nicht widerstehen. Ja, kurz noch nachzufragen, was du mit dieser Andersheit verstehen könntest. Also
in einem Satz ganz kurz. Das wäre wirklich im Gegensatz zu dem zu verstehen, was ich mit Varianz bezeichnet habe. Also wenn der Mensch nur ein Individuum oder nur einzigartig im Sinne einer Varianz wäre, dann wäre er eigentlich nur ein Spiegel von etwas, was vorher auch schon da ist, auch ohne ihn. Das würde er nur in einer besonderen Art, sage ich mal, spiegeln oder ausleben oder so. Und wenn uns als Menschen aufgegeben wäre, mehr zu sein als das, würde das eben die Möglichkeit bedeuten, etwas in die Welt hineinzutragen, was ohne den jeweils einzelnen Menschen so nicht da ist, was es vorher so nicht gibt, auch in diesem einen nicht.
Absolut. Du hast eine ideale Überleitung gemacht zu einer weiteren E-Mail-Frage, die wir reingekommen haben, die lautet: Seht ihr einen Zusammenhang zwischen unserer Fähigkeit, kreativ zu sein, oder wie ihr beschrieben habt, wirklich Neues zu schöpfen und Entwicklung der Seele? Ja, an euch. Matthias, erstes. Gibt es einen Zusammenhang zwischen dieser Kreativität, der Fähigkeit, Neues zu schaffen, nicht meines Erachtens exakt, was du gerade angesprochen hast,
ja,
und der Entwicklung von Seele?
Ja. Ja, ich denke schon, weil Seele in meinem Verständnis zunächst mal eher sowas wie eine Naturgabe ist. Und wenn man anfängt, Seele zum Geist hin zu entwickeln, dann ist das eigentlich genau diese Art von Schöpferkraft. Das ist etwas, was ja auch die Philosophen und die Weisen, die Mystiker immer wieder befasst hat, dieser Weg von der Seele zum Geist, die Seele, die zu Gott zurückgeht oder wieder hingeht. Wobei eben wir natürlich heute die Möglichkeit haben, das wirklich aufgeklärter und auch klarer zu fassen. Nicht in dem Sinne, dass die Seele nur zu etwas zurückgeht, wo sie schon war. Sonja hatte das vorhin ja mal angedeutet, ne? Sondern sich wirklich auch klar zu machen, wir wissen doch eigentlich, wir wissen doch von diesem Absoluten und von dem Einen immer nur durch schöpferische Seelen oder durch Menschen, die ihre Seele schöpferisch weiterentwickelt haben, zu Erkenntnissen hin, zu Erleuchtung hin und so weiter. Also wenn wir heute diesen von Wilber ja auch geprägten Begriff des Postmetaphysischen und des Nichtgegebenen, also Wilber spricht ja von diesem Mythos des Gegebenen, dann müssen wir auch sagen, wir müssen auch aufpassen, dass wir dieses eine nicht zum Mythos machen, denn das eine ist auch nicht gegeben. Das eine ist niemandem gegeben. Wir wissen davon nur dadurch, dass es erleuchtete Menschen das gibt, dass wir vielleicht mal einen Zipfel davon erfahren haben und so weiter. Also das ist, denke ich, genau diese Richtung.
Und da hat es auch noch eine andere Dimension, die ich in der Frage auch angesprochen empfinde, die meines Erachtens auch sehr viel mit dem zu tun hat, was du jetzt reinbringst, mit der Frage dieser Besonderheit von menschlicher Individualität und nicht nur eine Varianz des einen, weil wenn man einfach den kreativen Prozess als Ganzes sieht, als den Werdensprozess, wo die Gesamtheit dessen, was ist, Ausdruck davon ist, also die Gesamtheit dessen, was Evolution ist, ist ein Ausdruck dieser kreativen Kraft, wie immer man die nennen möchte, ob das jetzt Gott selber ist, aber dieser kreative Impuls, der das Universum ausmacht, alles, was ist ein Ausdruck davon. Aber der Unterschied zwischen einem tierischen Bewusstsein und einem menschlichen Bewusstsein ist, dass tierisches Bewusstsein eigentlich nichts Neues schafft. Und dass wir Menschen, einer der Grundunterschiede des Menschseins, ist, dass wir auf eine Art und Weise kreativ sind, die hier ein besonderes Verhältnis zur Kreativität selber hat, weil wir selber sind jener Teil des Ganzen, der selber kreativ wird.
Genau.
Seit es Menschen gibt, gibt es Kreativität in einer anderen Form und Weise. Natürlich ist die Natur selbst immer schon kreativ gewesen,
ja,
als Natur, aber weder der Stein noch die Tanne noch die Katze ist kreativ in dem Sinn, sondern sie sind Ausdruck dieser Kreativität. Mhm. Aber wir sind Agenten dieser Kreativität.
Mhm.
Und ich habe die Antwort drauf nicht, aber irgendwas hat das was mit dem seelischen Bereich zu tun, würde ich mal annehmen.
Ja, wenn ich einmal hier Steiner zitieren darf,
okay, ja,
etwa sinngemäß als Vergleich, weil es das ganz gut trifft, er vergleicht einmal den Menschen mit den Tieren und sagt, die Tiere bilden ja Gattungen. Und die einzelnen Tiere sind Individuen, Vertreter ihrer Gattung. Und in dem geistigen Sinne schafft eigentlich jeder Mensch sich selbst erst als eigene Gattung. Also das, was jeder einzelne Mensch aus sich machen kann, dieses kreative Potenzial, entspricht eigentlich dem, was im Tierreich eine ganze Gattung ist. Also das ist etwa der Vergleich.
Spannend.
Finde ich eine sehr spannende Perspektive.
Wir sind jetzt schon am Ende unserer Zeit. Erstmal herzlichen Dank euch beiden, dass ihr hier hergekommen seid. Das war natürlich nicht mehr als ein Vorgespräch zu dem, was am 15. bis 17. Oktober hier in Frankfurt bei der Herbstakademie meines Erachtens eine sehr spannende Diskussion sein wird. Sonja, du hast es schon kurz angesprochen, wir haben auch Gäste, die einen wichtigen Beitrag oder wichtige Beiträge für diese gemeinsame Diskussion liefern werden. Das eine ist der Terry Patton. Der Terry Patton ist Autor des Buchs Integrale Lebenspraxis gemeinsam mit Ken Wilber kommt extra aus den USA zu uns nach Frankfurt, worauf wir auch sehr stolz sind. Ein anderer Gast ist die Annette Kaiser. Annette Kaiser, eine der bekanntesten deutschsprachigen spirituellen Lehrerinnen aus der Schweiz, die aus ihrer vor allem vom Sufismus geprägten Hintergrund, aber nicht nur, ihre Einsichten in die Frage, was ist Seele und was bedeutet Spiritualität und im Verhältnis zur Seele, hier mit einbringen wird. Wir werden die Herbstakademie wieder, wie die vergangene Herbstakademie, als ein sehr dialogisches Forum führen. Das heißt, wir haben neben den Referenten hier wirklich einen sehr intensiven Kleingruppenprozess, der in unseren sogenannten E-Cafés wirklich ermöglicht, dass wir gemeinsam hier eine Debatte, einen Dialog, eine Untersuchung führen werden, der genau die, wir kommen hier noch eine schriftliche Mitteilung, dass ich unsere Künstlerin nicht vergesse, die Corinna
Graber,
die uns künstlerisch begleiten wird.
Sebastian Kronbach und
Stefan Stark,
ein starkes Männerduo. Also wir sind auch geschlechtermäßig gut vertreten.
Wir freuen uns absolut, wenn ihr und wenn Sie zahlreich Teil und auch ein kreativer Teil der Herbstakademie sein werden. Die Seite der Herbstakademie, wo Sie sich noch anmelden können, ist www.herbstakademie-frankfurt.de. Nochmal herzlichen Dank für Ihre Teilnahme und für die rege Diskussion. Herzlichen Dank euch beiden, dass ihr hier wart. Nächste Woche werden Katrin Karnet und ich wieder unsere Dialogserie von den Leiten, Radioleiten nächst weiterführen. Und für heute einen schönen Abend aus Frankfurt.
Schönen Abend.
Ja, Wiedersehen.